Braucht die Schweiz einen Bevölkerungsdeckel bei 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern oder löst so eine kein einziges Problem und fördert vielmehr unseren Wohlstand? Was bringt das Kopftuchverbot an Schulen und warum findet die Politik keine Lösungen für die Wohnungsnot in der Schweiz? Das ist der Sonntag als Podcast. Schön, los ist zu. Meine Gäste heute sind die Fraktionspräsidentin der Grünen, Aline Trede, der SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi und der Grünliberal-Nationalrat Beat Flach. Mein Name ist Oliver Steffen. Wir kommen jetzt zu Lust und Frust. Und ich habe so eine grosse Lust, dass das in mir schon ein bisschen brodelt. 4 neue Sendungen haben wir diese Woche gestartet. Jane Zürich, die sich Sorgen und auch Leidenschaften der jüngeren Generation annimmt. Made in Zürich, wo Zürcher Unternehmen und ihre Menschen zeigen. Beides gibt es bei Tele Zürich. Und auf allen Sendern ein Magazin zu den Swiss Music Awards, die diese Woche waren. Und jetzt im Eishockey-Playoff an der Tag Bandencheck. Ich finde es toll, dass ich Ihnen so viel Neues präsentieren darf, zusammen mit dem Team und bieten. Und ich danke auch jetzt schon für all Ihre Feedbacks. Was wir alles besser machen können, nur so werden wir am Schluss besser. Und der Ärger, der ist ganz ein anderer, auch der brodelt in mir. Bank Julius Baer ist etwa 15 Mal kleiner als die UBS, also einfach so ein bisschen als Verhältnis. Der Chef dieser Bank verdient im letzten Jahr aber fast doppelt so viel wie der Sergio Ermotti. In Zahlen 24 Millionen Franken, also knapp eine halbe Million pro Woche. 16 Millionen davon, es sind ein bisschen viele Zahlen, aber es nervt mich einfach richtig, kassiert der Stefan Bolliger übrigens dafür, dass er überhaupt zu der Bank Julius Baer gekommen ist. Und am Schluss kann es natürlich jedes Unternehmen für sich selber entscheiden. Unanständig, unschweizerisch und völlig abgehoben bleibt es aber trotzdem. So, jetzt bin ich beruhigt. Aline Trede, Lust und Frust bei dir.
Für das sind wir da. Also für mich ist der Frust, wenn ich mit dem an, ist, wir haben Wahlen, kantonale Wahlen in einer Woche im Kanton Bern. Und bis jetzt sind etwa 10% der Wählerinnen und Wähler fangen an wählen. Und das ist echt wirklich, wir sind sehr viel unterwegs im Kanton. Und dass es den Leuten ist einfach wie nicht bewusst, dass eigentlich praktisch alle Steuern, die sie zahlen, werden im Kanton eingezogen und auch verteilt. Bildung, Energie, Gesundheit. Also, dass so viel es eigentlich betrifft an kantonalen Themen. Und dass jetzt die Wahlbeteiligung so tief ist. Also, wir geben jetzt noch Vollgas eine Woche, aber das ist wirklich für mich besorgniserregend.
Und Lust?
Und Lust ist, dass es schönes Wetter ist geworden, dass alles anfängt zu blühen. Es ist irgendwie so eine Aufbruchsstimmung. Es ist ein sehr persönliches Gefühl, aber das ist das, was mich so die Woche begleitet, also das Ende der Frühlingssession, was sehr intensiv war. Und jetzt fängt es natürlich auch so, Wahlkampf zu machen, wenn es nicht schneit.
Ja, das ist besser. Thomas Aeschi, wo hat es bei dir Freudentränen gegeben? Wo ist der Zornesröte ins Gesicht gestiegen?
Also ich teile die Lust mit Aline Trede. Es ist wirklich das Frühlingswetter, es blüht, Aufbruchstimmung. Also genau die gleiche Lust.
Ich glaube, so einfach ist es für Politiker.
Viele Zuschauerinnen und Zuschauer teilen das. Es ist wirklich jetzt schön, wenn der Winter ein bisschen zurückgedrängt worden ist. Der Frust ist Neutralitätsinitiative oder Neutralität, dass es im Parlament keine andere Partei. Also es hätte ja eigentlich einen Konflikt gehabt zwischen Ständerat und Nationalrat. Der Ständerat hat Neutralität wollen festschreiben, auf Verfassungsebene der Nationalrat nicht. Und am Schluss hat sich leider der Nationalrat durchgesetzt und keine Partei hat am Schluss mehr wollen Neutralität auf Verfassungsebene verankern. Ich finde das sehr gefährlich. Wir sehen auf der ganzen Welt die Konflikte. Und ich glaube, da was anzeigt, dass die Schweiz auch in Zukunft neutral bleibt.
Beat Flach, was hat dich geärgert und gefreut?
Ja, ich könnte hier gerade anhängen, quasi, dass das dann wiederum meine Freude ist, dass man die eben nicht in die Verfassung hineingeschrieben hat, sondern weiterhin flexibel kann handhaben, wie man das bisher immer gemacht hat in den letzten 170 Jahren von der Schweiz, nämlich Neutralität als Instrument von der Sicherheit. Ich habe aber genauso Freude am Frühling jetzt, vor allem. Und heute sind mir die Omelette, die ich für meine Familie gemacht habe, spitzenmäßig gelungen, weil ich mache das immer per Handgelenk. Ich habe kein Rezept dazu. Manchmal ist es aber nicht so toll, was rauskommt. Und so richtig, der Frust allerdings, ganz wirklich ein ernsthafter Frust, ist schon die weltpolitische Lage, oder, wo man heute Morgen schon wieder alles gesehen hat und gelesen hat, oder, was im Nahen Osten passiert, was in der Ukraine passiert, im Sudan und so weiter. Also es ist wirklich bedenklich. Und wir müssen als Schweiz dort versuchen, unsere Rolle zu spielen. Dort sind wir wahrscheinlich sogar einig miteinander.
Wir sind beim ersten Thema. Braucht es in der Verfassung eine Obergrenze der Einwohnerzahl im Land?
Bald könnten 10 Millionen Menschen in der Schweiz wohnen. Für die einen ist das ein Zeichen von Stärke und wirtschaftlichem Erfolg, für die anderen eine Belastungsprobe für Infrastruktur, Wohnraum und Gesellschaft. Die sogenannte 10-Millionen-Initiative der SVP will eine klare Grenze setzen. Aber kann man Wachstum deckeln oder riskiert die Schweiz so ihren Wohlstand?
Auch der Bundesrat Jans hat informiert, wie das der Bundesrat immer macht bei so Abstimmungen. Er hat zwei Gewerkschafter dabei gehabt, zwei Wirtschaftsvertreter. Darf das ein Bundesrat oder ist das ein bisschen Nervosität?
Ich glaube, das hat nichts mit Nervosität zu tun. Das Reglement des Bundesrats sagt eigentlich, wie man das machen soll. Das wird ein neuer Diskussionspunkt sein. Für mich als Parlamentarier ist es klar, ich bin froh, wenn die wesentlichen Player von solchen Initiativen, Betroffenen, am Tisch hocken und miteinander darüber reden, was das für Auswirkungen hat, was die Chaos-Initiative dann auf die Schweiz für eine Auswirkung hat. Und damit ist die Stimme unbedingt zu hören. Und die Stimme sagt klar und deutlich, das ist eine Chaos-Initiative und sie wird uns weder mehr Wohlstand noch mehr Wohlbefinden liefern, sondern das Gegenteil.
Du hast wegen Beat Jans fürchterlich dich aufgeregt. Hast dich inzwischen ein bisschen beruhigt? Also du findest es ja logischerweise nicht gut, dass Gewerkschafter und auch Arbeitgeber sind, die aber auch betroffen sind.
Also es verletzt ganz klar das Reglement, das sich der Bundesrat selber gegeben hat. Aber jetzt für die inhaltliche Argumentation, ich bin natürlich nicht einverstanden mit dem Beat Flach. Es können weiterhin 40'000 Personen jedes Jahr bis zum Jahr 2050 in die Schweiz einwandern. Und dann wird nicht einmal die Personenfreizügigkeit gekündigt. Und wenn wir kämen, dann kommt es zu einer Kündigung der Personenfreizügigkeit. Aber auch dann können weiterhin Leute mit Kontingent und Höchstzahlen, wie das heute in der Verfassung steht, einreisen. Und ich glaube, das ist eine massvolle Zahl, 40'000 im Jahr. Wir sind heute bei 80'000 bis 100'000. Es ist einfach zu viel. Wir sehen es bei der Immobilie, beim Stau, bei der Zubetonierung von der Landschaft und der Natur. Und da müssen wir uns ein bisschen mässigen.
Also alles nicht halb so schlimm. Es können weiter Leute in die Schweiz kommen. Es schadet auch der Wirtschaft nicht. Sagt Thomas Asch.
Ja, also der Punkt ist ja, dass die Initiative keine Lösung ist. Das haben wir schon mehrmals diskutiert. Es hat keine Lösung in dieser Initiative. Es ist eine Initiative, wo man wieder Stigmatisierungen macht, wo wieder eine Diskussion, wo eigentlich an Hauptdiskussion vorbei ist. Und wenn man Lösungen hat, alle Lösungen, die wir eigentlich vorgeschlagen haben, dort hilft die SVP nicht mit. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade die Individualbesteuerung, hat man zum Glück gewonnen, dass sie beispielsweise 40'000 neue Leute, die innerhalb der Schweiz als Fachkräfte gewonnen werden können. Es gibt einfach ganz viele Probleme, wenn wir die Leute nicht haben. Und das Klare ist, dass es ist die Wirtschaft, die die Leute hineinholt. Also es ist unser Wachstum, das Wirtschaftswachstum, unser Wohlstand, das die Leute braucht. Weil wir haben 75% aus EU-EFTA-Staaten. Das heisst, die haben hier einen Arbeitsvertrag und die brauchen wir und die holen wir.
Also wir brauchen die Leute, aber tatsächlich war ja das Wachstum gross in den letzten Jahren. Das schlägt keinen Geiss weg. Und wenn es diese Antworten nicht gibt, dann braucht es doch vielleicht eben den Druck, um einem Bundesrat, um einem Parlament zu sagen, hey, wir müssen jetzt da bremsen.
Ich glaube, wie Storytelling ist verkehrt rum. Oder? Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir in einer historisch einmaligen Situation sind, wo weniger junge Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten, als alte Leute pensionieren. Und der Effekt wird sich noch verschärfen in den nächsten Jahren. Das heisst, wenn wir gepflegt werden im Alter von einem Menschen und nicht von einem Roboter, dann brauchen wir auch diese Menschen. Und wir haben 2,8% Arbeitslose in der Schweiz. Das heisst, wir haben quasi Vollbeschäftigung. Das brummt, es rauscht, es macht vorwärts. Und ich verstehe die SVP nicht, weil sie wieder auf Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union abzielt. Unsere wichtigsten politischen Partner, geopolitisch, sicherheitspolitisch, aber auch kulturell und vor allen Dingen wirtschaftlich.
Also jetzt von beiden haben es gleich gehört, dass ihr das Ross von hinten aufzäumt, statt dass man etwas macht, wo es dann halt mehr Züge gibt, wo es dann mehr Strassen gibt. Aber wegen eurer Initiative gibt es keinen Zug mehr, gibt es keine Strasse mehr, sondern einen riesigen bürokratischen Apparat mit Buchhaltung. Wer darf hineinkommen, wer darf nicht?
Gut, die Infrastruktur probiert man ja auch auszubauen. Albert Rösch ist für das zuständig. Es kommt voran, aber nicht schnell genug. Einfach zum Vergleich, vor 20 Jahren haben wir 29'000 Wohnungen pro Jahr baut, heute baut man 50'000 und es reicht immer noch nicht, weil eben 80'000 bis 100'000 jedes Jahr kommen. Der Bundesrat hat uns damals vor 25 Jahren versprochen, es kämen 8'000 bis 10'000 im ganzen Jahr. Es kommen 10-mal so viel, 80'000 bis 100'000 und darum, ich bin der Meinung, 40'000 im Jahr ist genug. Ich meine, ich muss zurückfragen, wie viele Barbershops mehr sollen wir noch in diesem Land haben? Wie viele Uber-Fahrer sollen wir noch vom Ausland in das Land holen? Wie viele Kebab-Buden mehr wollen wir haben? Das sind alles Leute, sondern häufig aus muslimischen Ländern, die dann einen deutschen oder einen französischen Pass haben und die über Personenfreizügigkeit ins Land kommen. Und da möchte ich einfach Qualität. Ich bin einverstanden, es braucht weiterhin Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger, da sind wir gleicher Meinung. Aber bei anderen Kategorien, die müssen wir in Zukunft mit Kontingent restriktiv
machen. Also,
das ist super. Jetzt hat der Thomas Eschi erklärt, um was es wirklich geht. Es geht eben um eine Stigmatisierung von Leuten. Es ist immer wieder plötzlich wieder die muslimische Debatte, obwohl das überhaupt nicht die sind, die jetzt die ausmachen, die in unser Land kommen. Nachher bei Pflege ist es plötzlich nachher okay. Wir haben ein Drittel von den Leuten, die in der Pflege arbeiten oder im Gesundheitswesen, sind aus dem Ausland. Wenn wir die nicht mehr haben und die Leute werden älter, wie der Beat Flach hat gesagt, werden wir nachher eine größere Sterblichkeit haben. Bewiesen ist das schon beim Brexit in Großbritannien. Dort hat die Sterblichkeit zugenommen. Stell dir das mal vor, weil sie einfach keine Leute mehr haben. Und ich will das für unser Land wirklich nicht.
Es können immer noch 40'000 kommen. Also es ist nicht so, dass keine Leute mehr kommen.
Aber immer zu sagen, die Wirtschaft braucht die Leute, die Pflege braucht die Leute und so weiter, dann hat man ja nie eine Grenze. Dann sagt man ja mit dem einfach, ja, wir brauchen so viel.
Also ich möchte einfach auch auf die positiven Effekte hinweisen, die wir haben. Oder? Dank der Migration, dank der Entwicklung, die wir haben, dank mehr Geld verdienen. Wir können unsere Infrastrukturen wahnsinnig ausbauen. Wir haben mittlerweile in der Schweiz einen Standard, der war in den 70er Jahren nicht vorstellbar gewesen, wie toll dass es uns geht. Von den Busverbindungen bis zu der Versorgung mit Ärzten und Spitälern und so weiter. Das ist alles ein Gewinn, den wir haben. Und das wird riskiert. Und vor allen Dingen Planungssicherheit. Sicherheit mit dieser Initiative ist für die ganze Wirtschaft und eigentlich auch für alle Menschen ist irgendwie unmöglich. Wie will man noch planen, wenn man nicht weiss, ja, wie lange geht das noch? Soll ich noch einmal investieren? Da? Und letztens, ehrlich gesagt, ich esse ab und zu sehr gerne mal einen Kebab. Und ich finde, wenn jemand kommt und wirtschaftlich etwas auf die Beine stellt, dann ist mir das gleich, wenn der eine tolle Geschichte daraus macht. Und ob das jetzt ein Barbershop ist oder ein Kebab oder ob einer mit einer EDV-Bude kommt, intelligente Lösungen anbietet, ich finde, das ist brauchbar für die Schweiz.
Ja, aber du blendest einfach die negativen Effekte auf. Oder? In den Schulen ist die Qualität massiv gesunken. Wir haben eine massive Zunahme von der Kriminalität. Der Wohlstand ist absolut ist natürlich gestiegen, aber pro Kopf steigt er nicht mehr. Das heisst, der einzelne Schweizer, die einzelne Schweizerin, die profitiert nicht mehr von dem Wohlstandswachstum. Ihr geht es eigentlich relativ gesehen eher schlechter. Sie hat die ganzen Dichteprobleme, muss sie mitertragen, aber sie profitiert nicht vom Wohlstandsgewinn, weil der nehmen Zuwanderer könnte dann wieder abschöpfen.
Es hat noch einen Aspekt an dieser Initiative, der sehr problematisch ist, und die will das Saisonierstatut wieder einführen. Weil wer sind die, die auf der landwirtschaftlichen, gerade die sehr nahe sind, bei deiner Partei, wer sind die Leute, die dort wirklich arbeiten und auf diesen Feldern arbeiten? Und die wollen jetzt wieder, dass sie kommen können und nachher sollen sie arbeiten. Also wir wollen zwei, viel Zwiebeln und dann sollen sie wieder
arbeiten. Aber so nicht in die Initiative. Das ist aber einfach eine Interpretation.
Dass der persönliche Wohlstand jetzt gelitten hätte oder nicht mehr würde wachsen, das stimmt eben so auch nicht, weil man gleichzeitig mit der Migration, mit dem Ausbau von all diesen Sachen halt eben auch den persönlichen Wohlstand unglaublich gut gefahren hat, mit den Qualitäten, die wir heute alle zusammen haben, ohne dass ich sie muss zahlen. Bessere Schulen, bessere Versorgung in sämtlichen Bereichen. Es ist so.
Und wir hätten ja ganz viele Massnahmen, die wir im Inland machen können. Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir haben so viele top ausgebildete Frauen. Es sind mehr als 50% heute, die Akademikerinnen sind. Wenn jedes Mal, wenn jemand ein Vorschlag kommt, dass man die wieder in den Arbeitsmarkt hineinholt, dann helfen die
nicht.
Ganz
schnell. Das ist wieder eine andere Diskussion. Aber
nein,
was man halt sieht, ist, dass der Arbeitsanteil der Frauen eher gestiegen ist, dafür jetzt der der Männer sinkt. Also unterm Strich hat man leider nicht eine viel höhere Partizipation.
Gut, wir kommen zum zweiten Thema. Braucht es an Schulen ein Kopftuchverbot?
An Schulen wird erstmal ernst darüber diskutiert, ob das Kopftuch für Frauen und Mädchen soll verboten werden. Für die einen geht es um den Schutz und Gleichstellung, für die anderen um die Religionsfreiheit und Selbstbestimmung. Wo endet Integration und wo fängt die Bevormundung an? Und wie viele Regeln braucht eine offene Gesellschaft?
Aline Trede, gehört für dich ein Kopftuch an einem Mädchen in die Schule hier bei uns?
Also, für mich gehört vor allem das Thema, wenn man es wirklich diskutieren will, wo man wirklich irgendwas Problem sieht, dann gehört es für mich in einen viel größeren Kontext. Weil wenn man jetzt wieder von Mädchen mit einem Kopftuch redet, geht es wieder um eine Stigmatisierung von muslimischen Menschen. Und das akzeptiere ich eigentlich einfach nicht in unserem Land. Sicher können die ein Kopftuch tragen. Wir haben eine Religionsfreiheit. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern haben wir es auch im öffentlichen Raum. Aber wenn man über solche Themen reden will, dann gehört für mich auch ein Halskettchen mit einem Kreuzchen oder mit einem Davidstern dazu. Dann gehört dazu, ob man eine Kippa trägt, ob man eine Perücke an hat, weil man die Haare der Frauen nicht darf sehen. Dann gehört auch dazu, dass viele Frauen in anderen Religionen ihre Haare nicht dürfen offen tragen. Also wenn man wirklich ein Problem hätte mit dem, dann wäre es für mich eine ganz übergeordnete Diskussion über die Religionsfreiheit und nicht über Schülerinnen, die ein Kopftuch tragen.
Braucht es eine übergeordnete Diskussion?
Wahrscheinlich schon. Also ich möchte vor allen Dingen einfach keine Kleidervorschriften machen. Also wenn jemand eine Kippa haben oder wenn die freiwillig ein Kopftuch möchten anlegen, die jungen Frauen, dann sollen sie das von mir aus gesehen machen. Die Schule soll grundsätzlich ein Raum sein, wo man miteinander redet, und zwar über Religionsgrenzen hinweg und wo säkular ist. Das heisst, der Staat soll sich dort nicht einmischen. Und sobald man anfängt, so einzelne Bestandteile quasi nehmen und die stilisieren quasi, dann finde ich das schwierig. Wichtig ist, dass die Mädchen junge Frauen, dass sie selbstständig entscheiden können, was sie wollen. Und dem muss man als Staat Vorschub leisten.
Also ich war mal im Iran, ich war mal in Saudi-Arabien und ich kann euch versichern, also niemand von diesen Frauen trägt das Kopftuch freiwillig. Und wenn solche Familien hier in die Schweiz kommen, dann werden die einfach gezwungen, für ihre Väter, die Kinder, werden gezwungen, hauptsächlich für ihre Väter, ein Kopftuch zu tragen. Und jetzt redest du von Freiwilligkeit. Man kann doch nicht sagen, dass ein 6-, 7-, 8-jähriges Mädchen freiwillig ein Kopftuch trägt. Das trägt es, weil die Eltern ihm das vorschreiben. Und nachher bleibt das natürlich, oder? Dann kommt die Pubertät und dann muss es noch mehr ins Kopftuch tragen. Also ich bin ganz klar dagegen. Kopftücher haben der Schule überhaupt nichts verloren. Weder bei Lehrerinnen noch bei Schülerinnen. Also da braucht es klar eine Bestimmung, die das in Zukunft verbietet. Es ist eine kantonale Angelegenheit. Aber ich begrüße, dass der Kanton Zürich da vorausgeht. Wir haben im Kanton Zug auch eine Initiative hängig.
Ist das nicht auch der Fakt? Also Freiwilligkeit ist doch ein entscheidendes Kriterium, für dich nicht?
Mhm, doch, natürlich. Aber das macht man nicht mit einem Verbot. Ich sage nicht, dass ich für ein Kopftuch bin, aber ich bin auch nicht für ein Kopftuchverbot. Und man sieht in der Realität, dass es auch nicht ganz so einfach ist. Was machst du nachher zum Beispiel mit einem krebskranken Mädchen? Wir hatten es bei uns in der Schule, wo sie gesagt haben, wir Kopfbedeckungen, also auch die Schäppchen und alles einfach verbieten. Dann ist es wie für alle gleich. Und nachher kam ein Mädchen, gekommen, das Krebs hatte und Glatzen bekommen hat und wo halt gerne etwas hatte. Und dann ist es gerade wieder, dann machen wir hier diese Ausnahme, weil das zählt. Es ist einfach nicht gemacht mit einem Verbot. Das ist das, was ich finde.
Wir sind doch ein christliches Land. Und wenn Leute zu uns leben wollen, dann sollten sie sich an unsere Kultur anpassen. Es kann doch nicht sein, wir sind bald bei 10% Muslime in diesem Land, und es kann doch nicht sein, dass plötzlich die Leute, die hierher zuwandern, unseren Kindern sagen, wie man sich anziehen hat. Da bin ich ganz klar dagegen.
Bei den christlichen Mädchen, die die Haare nicht offen haben dürfen, die müssen Röcke tragen. Was ist denn dort? Das ist eine völlig junge
Ich kann jetzt nicht so viele christliche Mädchen, die ein Kopftuch
tragen. Also komm mit mir ins Berner Oberland.
Aber wenn man schaut, oder? Im Iran sind Frauen gestorben. Im Kampf darum, dass sie kein Kopftuch tragen müssen. Sind wir nicht ein bisschen naiv, wenn wir sagen, ja, das ist schon gut, das Kopftuch. Die das machen, machen das freiwillig. Ist es nicht in Wirklichkeit anders?
Also ich habe tatsächlich schon mit zwei jungen Frauen geredet, junge Mädchen, also in dem Alter, wo Kopftuch trägt und das eben auch extra trägt. Und sagen, wir wollen das quasi extra. Ein Style, wie wir Lederjacken angehabt. Ich habe Lederjacken angehabt und bin angegeckt mit dem. Es ist ähnlich. Und ich will einfach nicht quasi das wirklich als stigmatisierendes Element haben und das damit sogar noch vorantreiben. Oder man treibt solche Sachen mit dem voran. Aber wie gesagt, also ich finde, das ist ein C-Problem.
Ist denn so ein grosses Problem? Ich meine, das sind doch Einzelfälle.
Nein, das sind nicht Einzelfälle. Und stigmatisieren tut man genau die Mädchen, die noch klein sind, die die Eltern vorschreiben. Die werden stigmatisiert für ihre eigenen Eltern. Und darum muss da ganz klar der Staat eingreifen. Und wenn man sagt, das ist das Gleiche wie eine Lederjacke tragen, nein, das ist überhaupt nicht das Gleiche. Es ist ganz gefährlich, der radikale Islam, der dahinter steckt, und das ist die Ideologie dahinter, die wahrscheinlich die Mädchen noch nicht verstehen in diesem Alter. Also. Das ist das Gefährliche. Und vor dem radikalen Islam, da müssen wir uns von Anfang an wehren. Man sieht es in Deutschland, wie da alles unterwandert tut und sättige Verhältnisse
ist es in Deutschland. Ist das Zeichen von dem, oder Frankreich, von dem politischen, sehr konservativen Islam, wo die Schweiz eigentlich für Offenheit steht?
Also es ist immer gäbig, das zu mischen. Weil alles, wenn wir darum, das Einzige, was wirklich hilft, für auch die Frauen zu stärken, für alles, ist Gleichstellung und ist Integration, wenn es wirklich ein Problem ist aus dem aus einem religiösen Grund. Oder wenn sie eben nicht freiwillig das können entscheiden oder wenn sie wirklich gezwungen werden. Dann müssen wir die Frauen stärken. Und dort helfen dir kein einziges Mal, Thomas. Immer wenn es um Integrationsmassnahmen geht, dort kürzt man, will man nicht, will man noch mehr stigmatisieren. Und wenn es darum geht, um Gleichstellungsthemen, dort ja, müssen wir nicht mal zusammen reden. Weil du gar nicht mal heranschauen willst bei dem. Also ich finde, ich gehe einig, wenn es ein Zwang ist und das ist Alter, sind wir wirklich einig, ist nicht okay.
Es ist recht aber pragmatisch, einfach herauszufinden. Überall dort, wo die jungen Mädchen nicht dürfen, in den Schwimmunterricht gehen, dort haben wir ein Problem. Das gehört dazu, das gehört zum Unterrichtsstoff, muss gemacht werden. Und dort sieht man dann genau, dort trennt sich dann Spreu vom Weizen und dort muss man auch intervenieren und dort klar machen, das ist ein Teil von unserer Schulbildung, Schwimmen, und das gehört dazu.
Muss man nicht die Mädchen stärken, wie Alin Trede sagt, und ihnen helfen, dass sie eben dann selber entscheiden können, falls das der Fall ist, dass sie das Kopftuch tragen müssen? Oder ihnen helfen, wie können sie Unterstützung holen?
Also natürlich kann man diesen Mädchen helfen, aber es ist natürlich ein Machtgefälle. Oder? Da ist irgendwie ein 8-, 9-jähriges Mädchen und daheim ist der Vater und der ganze Familienclan. Also man muss sich da keine Illusionen machen. Und ich will am Schluss nicht die Lehrer in ein Problem bringen, dass die Lehrer vielleicht dann plötzlich intervenieren bei den Eltern.
Müssen sie auch beim Kopftuchverbot irgendwo durch?
Ja, aber da gibt es natürlich nachher eine staatliche Regelung, die sagt, das ist nicht erlaubt, und dann wird das durchgesetzt. Aber wenn sie von sich aus intervenieren und es gibt keine staatliche Regelung, dann haben die Lehrer eine ganz schwierige Position. Da sind dann irgendwie die gefangen zwischen dem Familienclan und dem Kind. Also ich finde das keine gute Regelung. Es braucht ganz klar ein Kopftuchverbot, aber nur einmal, nicht auf nationaler Ebene, sondern es ist eine kantonale Angelegenheit.
Also eine einfache Regel? Hilft doch mal.
Nein, also es nützt ja genau gar nichts. Das ist das, was ich gesagt habe. Man kann nicht einfach ein Verbot machen und dann ist es geregelt. Es hat trotzdem die Lehrer oder alle sind involviert rundum. Und es ist auch nicht eine nachhaltige Lösung.
So schwierig wie jetzt ist es seit 10 Jahren nicht mehr, um eine Wohnung zu finden.
Eine Wohnung zu finden wird immer mehr zu einer Herausforderung. Die Mieten steigen und das Angebot schrumpft, besonders in der Stadt. Gleichzeitig blockieren Einsprachen, Vorschriften und politische Grabenkämpfe viele Bauprojekte. Was hilft wirklich gegen die Wohnungsnot und wer trägt die Verantwortung für die Krise?
Thomas, ihr habt speziell darüber geredet in der letzten Woche. Und du willst, dass es für Ausländer noch schwerer wird, Immobilien in der Schweiz zu kaufen. Aber löst das dann wirklich das Problem von ganz vielen Menschen, die sagen, es ist schwierig, eine Wohnung zu finden? Die es gibt, sind zu teuer.
Gut, das Hauptproblem, und über das haben wir geredet in der Diskussion, ist natürlich, es tut mir leid, aber auch hier noch eine Zuwanderung. Wenn jedes Jahr 80.000 bis 100.000 kommen, es werden nur 50.000 neue Wohnungen gebaut, dann ist klar, dann geht es nicht auf. Und wir haben seit 2012 oder 2014 den tiefsten Leerwohnungsbestand. Und das hat natürlich mit dieser höheren Zuwanderung zu tun.
Aber was hilft jetzt das, für die Ausländer zu erschweren?
Eben, das wäre einerseits die Initiative vom 14. Juni, andererseits aber auch die Motion zur Verschärfung von der Lex Koller. Das ist ein eine unheilige Allianz mit der Jacqueline Badran, aber da haben wir die gleiche Meinung. Es darf nicht sein, dass immer mehr ausländische Investoren hier in der Schweiz die Immobilien aufkaufen. Ich wette, dass wieder mehr Schweizerinnen und Schweizer bei Schweizer Immobilien zum Zug kommen.
Hast du mir eigentlich gezahlt für die Themen heute?
Nein, aber könnten die mit dieser Verschärfung leben? Es gibt also, andere Vorschläge.
Ja, natürlich. Also, es gibt auch aktuell gibt es eine Mietinitiative, die läuft. Das Wichtige ist ja vor allem der Mietschutz. Weil die Leerwohnungsziffer beispielsweise in der Stadt und in der Agglomeration war immer mega tief. Seit dem Zweiten Weltkrieg war die immer sehr tief. An anderen Orten ist es nachher eben das Gegenteil. Und dort muss man einfach schauen, dass eben nicht einfach nur Rendite, die ganze Renditediskussion, die ist eine grosse. Und dort gibt es sicher Punkte, wo wir uns werden treffen. Aber das Wichtige ist wirklich Mieterschutz und dass eigentlich der Markt ein bisschen besser funktioniert, als er im Moment funktioniert.
Es gibt ja eine Studie, die ist aber auch bestritten. Aber dort steht drin, 10 Milliarden zu viel Miete zahlen wir jedes Jahr.
Das ist tatsächlich ein Problem, oder? Dass wir eigentlich in der Verfassung klar geregelt haben, dass wir eine Kostenmiete haben. Und es ist nicht klar, wie wir die ausrechnen sollen. Wesentlich ist aber vor allem noch der Punkt, der jetzt unbestritten scheint, dass nämlich Zuwanderung der Hauptgrund sei. Das ist falsch. Es ist etwa auf dem 6. Punkt. Wichtig war das Zinsumfeld in den vergangenen Jahren. Dann hat man in den 70er, 80er und 90er Jahren die grossen Wohnungen gebaut, die man eigentlich kleine gebraucht hätte. Man hat einen unglaublichen Zuwachs an Zweitwohnungen. Und man hat, und das ist der Hauptgrund. Viel mehr Ein- und Zwei-Personen-Haushaltungen als in den 70er Jahren. Das ist ja mittlerweile zwei Drittel der Wohnungen. Das heisst, es sind nicht zu viele Menschen, die eine Wohnung suchen, sondern zu wenig Menschen pro Wohnung, die wir haben. Das sind enorme Auswirkungen. Zuwanderung ist dann der sechste Punkt dazu, wo dann tatsächlich auch noch dazu führt, oder, dass es noch mehr Druck gibt. Aber Druck hat es schon immer gegeben. Es hat noch nie eine Zeit gegeben in der Schweiz, wo man gesagt hat, wir haben 4-5% leere Wohnungen, wie in anderen Ländern. Hat es noch nie gegeben. Also man muss ein bisschen aufpassen, Ursachen und Wirkung auseinanderhalten und dann dafür sorgen, oder, dass dort, wo Investitionen getroffen werden, dass man sie kann realisieren kann. Es sind 700-800 Wohnungen, die ich jetzt weiss, um Zürich herum, die nicht gebaut werden, weil verschiedenste Faktoren dagegen sprechen.
Also Einsprachen zum Beispiel
ist Bauverfahren. Aber, sind nicht Ausländer schuld daran, Entschuldigung, in keinster Art und
Weise. Aber ich möchte schon einen Punkt aufnehmen, oder? Die 10 Milliarden zu viel Miete jedes Jahr, die wir doch zahlen sollen. Muss man auch nicht sagen, jetzt muss man halt strenger kontrollieren, man muss den Mieter mehr Recht geben, damit sie auch eine Chance haben, A, auf eine Wohnung und B, dass sie zahlbar ist und nicht einfach bei einem Mieterwechsel den Mietzins erhöht
wird. Also, wo wir gleicher Meinung sind, Verfahren müssen beschleunigt werden, aber auch das ist ein kantonales Thema. Wir sind die drei in den Kantonen. Das zweite Thema, Zuwanderung. Noch einmal, 100'000 kommen, es werden
pro Jahr 50'000. Ich will jetzt das Wissen von den Mietverträgen.
50'000 gebaut, ist ja klar. Ich meine, 100'000 brauchen gerade etwa die 50'000 Wohnungen. Also es kann nicht an sechster Stelle sein. Und jetzt zum letzten Punkt. Kostenmiete. Das ist die Initiative, die Aline Trede angekündigt hat, die vom Mieterverband lanciert worden ist. Man sieht in Genf exemplarisch, was das bedeuten wird. Man kommt beim Bahnhof Genf raus und was sieht man? Eins verlottert das Gebäude nach dem anderen. Weil die Investoren natürlich sagen, ich gehe doch nicht mein Mehrfamilienhaus renovieren, wenn nachher der Staat kommt und mir vorgeht, was für Mietzinsen ich für die renovierte Wohnung kann überhaupt verlangen. Am Schluss mache ich einen Verlust. Und darum, Genf verlottert. Basel hat jetzt leider genau das Gleiche beschlossen. Also ich warne wirklich vor dieser Initiative, die ist ganz radikal. Und am Schluss wird noch viel weniger gebaut als heute.
Also Genf ist das Problem, dass wenn sie eine Küche umbauen wollen, oder dass man dann eine Baubewilligung muss haben, wo sie 6 Monate darauf warten. Und die Kostenkontrolle ist halt eines der Probleme. Ich habe eine Motion eingereicht, die der Bundesrat Guy Parmelin möchte übernehmen, nämlich, dass man einmal klare Grundlagen hätte. Das wäre auch die Antwort auf die Mietzinsinitiativen und die Mietzinskontrollpolizei, die ich nicht will haben. Aber die SVP bekämpft das. Ich verstand es wirklich nicht.
Aline Trede, das Verlotterungsargument.
Nein, wenn das überall, also es gibt ganz viele Beispiele, in Spanien grosse Städte, wo sie genau das Problem hatten, wo das tiptop funktioniert, wenn es einfach überall so ist. Aber ich glaube, man merkt, also es ist ja, zum Beispiel im Kanton Bern haben wir eine Mietinitiative gehabt, die ist angenommen worden. Dort geht es um transparente Vormieten. Also dass zumindest die Mieterinnen und Mieter wissen, wie viel haben die vorher gezahlt. Und sogar dort hat man sich dagegen gewehrt, weil es einfach zeigt, dass man eigentlich nicht eine Lösung will, sondern man will sich eben, weil gerade in den Städten die Leerwohnungsziffer sehr tief ist, tut man sich das eben zunutze machen. Weil wenn wir eben schauen mit den Zinsen, alles wäre eigentlich so, dass wir viel weniger Miete jetzt zahlen. Und das mit dem Verlottern, wenn das überall so ist, ja, dann macht man vielleicht ein bisschen weniger Rendite, aber man hat immer noch, und es ist in allen Städten wäre das immer noch eine sehr gute Möglichkeit, auch Geld einzunehmen. Das andere ist, was wir auch haben, ist in der Stadt, in vielen Städten, jetzt, dass man eben Genossenschaften auch fördert, dass man gemeinnützigen Wohnungsbau fördert, dass man eben auch vielleicht einkommensabhängige Lösungen findet, weil dann hat man eigentlich eben die Miete, die im Markt eigentlich richtig
wäre. Das sollte doch alles pragmatisch, praktikabel. Also,
gerade jetzt der letzte Punkt von diesen Genossenschaftswohnungen. Ich finde das etwas höchst Unsoziales. Weil dort ist irgendwo eine Genossenschaftsverwaltung, die nachher entscheidet, die Familie A kommt die Wohnung über, die Familie B nicht. In der Stadt Zürich gibt es jetzt einen Stadtrat, der verdient 250'000 jedes Jahr. Und der sagt, ich bleibe in meiner höchst subventionierten Genossenschaftswohnung. Ich finde das unglaublich verächtlich. Und das ist einer von der SP übrigens, der Linke.
Genossenschaften sind nicht...
Wasser predigen und Wein trinken selber, das geht nicht.
Genossenschaften sind nicht subventioniert.
Natürlich sind die subventioniert. Wir haben ja gerade in dieser Session
wieder
Geld beschlossen,
es tönt heute Abend da.
Ja, natürlich, es ist Steuermittel.
Es tönt da an dem Abend genau gleich. Es tönt genau gleich wie in Bundesbern. Am Schluss ist nichts rausgekommen. Eigentlich nichts. Faktisch, man hat darüber geredet. diskutiert, es ist nichts rausgekommen. Und das macht doch die Leute zuhause hässig. Die verstehen nicht, wieso man sich in der Schweiz nicht wieder einmal zusammenraufen kann. Wieder einmal Lösungen finden, statt nur immer Probleme bewirtschaften.
Also es ist nicht so, dass nichts läuft. Oder? Guy Parmelin hat den runden Tisch Wohnungsknappheit ins
Leben gerufen. Ja, er hat ja schon einen Tisch in allen Formen gemacht.
Ja, richtig. Aber aus dem heraus sind doch einige Projekte entstanden, die jetzt in den Kantonen am Laufen sind. Oder? Also verschiedenste Vorstöße, die dort laufen, weil halt Raumplanung, Städteplanung usw. ist halt kantonale Hoheit. Wir können als Bundesparlamentarier relativ wenig Einfluss nehmen. Aber wir haben doch einige Sachen auf den Weg geschickt, wo ich glaube, dass das wird dann helfen. Oder? Und ich finde einfach, man muss auch noch sagen, 4/5 der Schweizerinnen und Schweizer können sich ihre Miete leisten. 1/5 zahlt mehr als 1/3 von ihrem Einkommen für die Miete. Und das ist ein sozialpolitisches Problem, das uns alle, von allen Kreisen in der Politik muss angehen. Da müssen wir Lösungen finden.
Danke vielmals, Beat Pflauch, Alain Tweede, Thomas Sage für die engagierte Diskussion. Ihnen die Heide danke ich fürs Zuschauen. Morgen im Tag täglich, da ziehen wir Bilanz über das grosse Handy-Experiment, das Sandy Jacob gemacht hat und Jugendliche mehrere Wochen auf ihr Handy verzichten. Mal schauen, wie es denen geht und was sie dazu sagen. Ich wünsche einen schönen Abend.